Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show.
Hallo und herzlich willkommen zur 104. Episode des Paperless Podcast. Mein Name ist André. Und super schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und dir ist sicherlich nicht entgangen, dass wir letzten Monat keinen Quertalk aufgenommen haben. Ja, das ist völlig korrekt, aber der liebe Enrico befindet sich im Urlaub. Und dem gönnen wir ihn natürlich mit seinen zwei Kindern und seiner bezaubernden Ehefrau. Dementsprechend lassen wir ihn da auch in Ruhe. Und schlichtweg, wir haben den Aufnahmetermin in seinen Urlaub reingelegt und es dann natürlich nicht wahrgenommen, verständlicherweise. Also ganz einfacher Organisationsfehler unsererseits. Aber gut, den Quertalk holen wir nach. Wir kommen auf jeden Fall auf die Anzahl bis zum Ende des Jahres. Nur letztes Jahr haben wir es tatsächlich jeden Monat pünktlich geschafft. Der Schnitt ist jetzt sprichwörtlich im A. Aber so sei es. Und heute möchte ich mit dir auch nicht über den Quertalk sprechen, sondern über, wie der Titel schon verrät, Office 365 und der G Suite. Ja, beides sollte dir schon mal irgendwo in irgendeiner Form unter die Nase gekommen sein. Office 365 ist ja das Cloud-Produkt von Microsoft, aber du kennst sicherlich Microsoft Word oder Microsoft Outlook oder Microsoft Excel. Und die G Suite ist eben die Business-Variante von dem Google Mail und dem Google Kalender, also Gmail sozusagen. Und wenn du Gmail kennst, ja, die G Suite sieht auch nicht wesentlich anders aus, hat aber im Backend einige mehr Funktionen. Das heißt also, im Endeffekt gehe ich jetzt mal schwer davon aus, dass du eines der beiden Systeme auf jeden Fall schon mal irgendwo irgendwie gesehen hast. Und wenn es nur Outlook 2010 ist auf einem alten Windows-Rechner. Worum geht's denn heute genau? Also wir haben tatsächlich hier in der Firma einen Wechsel vorgenommen. Und ich möchte dir heute von unseren Erfahrungen berichten, so dass je nachdem, wo du dich gerade befindest oder wenn du schon gerade in einer Eruierungsphase bist, vielleicht hast du da ein paar Anhaltspunkte und musst die 100 Meter Meilen nicht nochmal laufen, die wir gelaufen sind. Und da möchte ich dir heute quasi sozusagen berichten von. Wir sind natürlich oder vielmehr noch weiter vorausgesetzt, als ich als Kleinunternehmer mal gestartet bin, habe ich mir irgendwie für 3-5 Euro bei 1&1 ein Webhosting-Paket gekauft. Das heißt also, dass du ein bisschen Speicherplatz in einer riesen Garage auf dem Server bekommst und es ist alles nicht schnell, aber es funktioniert, hast eine kleine Website und all deine E-Mails laufen darunter. Da ich Apple-User bin, habe ich natürlich auch meinen iCloud-Kalender dann immer gehabt und auch gut gepflegt. Und irgendwann, als der Wechsel dann von der kleinen Selbstständigkeit zur GmbH gegangen ist und alles ein bisschen größer wurde und natürlich auch andere finanzielle Mittel dahinter standen, haben wir gesagt, naja, so eine eigene Website, die muss schon auf einem modernen, schnellen System sein. Kann nicht sein, dass so eine Website 20 Sekunden braucht, bis sie lädt. Und deswegen haben wir quasi das Webhosting aufgegeben und haben echt einen eigenen Server genommen. Der ist gemanagt über WebGo24, da sind wir Kunde. Und das heißt also, wir kümmern uns nicht um Backups, um Firewall und irgendwelche Plugins, sondern wirklich nur um die Webseiten da drauf. Da liefen auch bis vor kurzem all unsere E-Mails drüber. Und seit 2017 muss man ja nach GOBD seine E-Mails archivieren. Und das heißt, E-Mail-Archivierung bedeutet nicht, du machst einfach einen neuen Ordner und schiebst die E-Mail da rein. Das ist keine E-Mail-Archivierung, ja, weil du diese E-Mail ja immer noch manipulieren könntest. Wir haben uns damals dafür entschieden, dass wir eben von EcoDMS, diesem Dokumentenmanagementsystem, gibt's auch, also der Firma dahinter, gibt's auch ein sogenanntes EcoMails. Das ist ein System, das läuft unter Windows und du kannst dann dort deine E-Mails sicher nach GOBD-Richtlinien archivieren. Da wir aber alle hauptsächlich Mac-User sind, musste ich dann wieder einen Windows-Server mieten für kleines Geld, der nichts anderes zu tun hatte, als unsere E-Mails nach GOBD-Richtlinien zu archivieren, weil ich keine Lust hatte, verständlicherweise irgendwo einen Computer hinzustellen, der dann 24 Stunden, 365 Tage im Jahr läuft. Du merkst, da wurde es mit dem eigenen Server schon ein bisschen schwierig. Natürlich, es gibt noch dieses Mail Home, auch für Privatanwender zum Beispiel. Da kann man an seinem Windows-Rechner seine E-Mails mit archivieren, ist aber für Unternehmen eben nicht gemacht oder zumindest nicht erlaubt. Das war immer noch das Thema mit den E-Mails. E-Mail-Versand geht bei allen Dingen völlig problemlos und ob die E-Mail nun 5 Sekunden, 10 oder 15 braucht, war am Ende des Tages dabei auch völlig egal. Aber du merkst natürlich, mit unternehmerischen und rechtlichen Anforderungen kommen auch einige Dinge dazu. Mein Kalender war immer noch in der iCloud. Der war völlig ungetastet davon. Dann kam das erste Großkundenprojekt und da habe ich dann gemerkt, oh verdammt, E-Mails wunderbar, aber Kalender eher nicht, denn meine Kalendereinladungen sind nie angekommen, nachdem ich dann zügig mit Rücksprache der IT festgestellt habe, dass iCloud und Google, also nicht die Suche, sondern Gmail und Kalender etc., ist komplett gesperrt gewesen im Unternehmen. Ja, und ging also gar nicht durch die Firewall. Also ich konnte, was dann natürlich nicht sehr professionell für ein paar Wochen war, niemanden zum Termin einladen. Ich musste immer intern darum bitten, hör mal, lad mich mal bitte eben ein. Ja, und nur die haben meine E-Mail-Bestätigung also auch nie bekommen. Ja, also es gab immer eine Friction, eine Unterbrechung in der Kommunikationskette im Kalender. Gut. Wie habe ich mir dann da geholfen? Im Unternehmen oder in vielen Großunternehmen oder auch kleinen, völlig egal, werden Office-Produkte eingesetzt mit Microsoft Exchange-Servern. Ob die nun im eigenen Gebäude stehen oder in der Cloud gehostet sind, sei mal dahingestellt. Aber ich bin dann hingegangen und habe damals eben den ersten Office 365-Account mit E-Mail und Exchange erstellt. Das war ein anerkanntes System und plötzlich funktionierte das wunderbar mit Einladung annehmen, akzeptieren, Häkchen vielleicht, Terminverschiebung, all das, was so ein schicker Kalender eigentlich hergibt. Ja, das Schöne ist natürlich bei Office 365, wenn man sich für eine Cloud-Variante entscheidet, erhält man dort natürlich auch gleich Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access und was es nicht alles gibt, je nach Paket hinzu. Und seit dem, ich glaube, 26. Februar 2016 hat Microsoft auch als eines der ersten Unternehmen den Schritt gewagt, weil die Leute wissen, wie wichtig uns Deutschen auch der Datenschutz ist, sind sie einen Handel mit der Telekom eingegangen. Also die Telekom ist sozusagen der Datenzwischenhändler und eben nach deutschem Datenschutz muss die Telekom die Daten behandeln. Und Microsoft hat sozusagen sich eine eigene kleine Mini-Cloud in Deutschland auf deutschen Servern gemacht. Das bedeutet dann, dass das Office, glaube ich, Business- oder Premium-Paket anstatt 8 Euro eben 10 Euro kostet und das Paket darüber anstatt 10 Euro irgendwie 15 Euro. Summa summarum, für unter 15 Euro im Monat hast du die volle Palette an allen Office-Produkten, die man eigentlich für den normalen Office-Alltag benötigt. Da wäre man ja blöd, wenn man dann für 200 Euro irgendwie bei Mediamarkt eine Lizenz kauft, die installiert und dann 2, 3, 4 Jahre später wieder irgendein Update installieren muss. Schön ist eben an der Cloud-Anwendung, sie ist skalierbar. Stell dir vor, du hast in deinem Unternehmen jetzt plötzlich eine Spitze, weil dein Geschäft plötzlich voll anläuft und du brauchst schnell 10 Mitarbeiter, die dich unterstützen per E-Mail im Kalender und was weiß ich alles, dann kannst du mal eben 10 Lizenzen hinzubuchen und wenn die Spitze vorbei ist, die 10 Lizenzen wieder sozusagen auf Eis legen. Das heißt, wirklich ein wunderbares Produkt und funktioniert auch super mit jedem groß- und klein- und mittelständischen Kunden. Aber mein eigentlicher Kalender, ja, das hörte ja von jetzt nicht plötzlich auf, war immer noch in iCloud. Das heißt, ich habe diesen Outlook-Kalender tatsächlich nur genutzt in Verbindung mit Großkunden. Und da bin ich dann auch gleich so an Dinge rangekommen, die ich so echt blöd fand von Microsoft. Zum Beispiel muss ja auch meine Frau wissen, wo ich wann, wo, wie bin, weil meine Frau kümmert sich ja um alle privaten Dinge. Und sie konnte den Microsoft-Kalender tatsächlich nur abonnieren. Ja, das heißt, über 15 Umwege und Fragen von einigen Experten habe ich dann unter den Outlook-Einstellungen im Webinterface gefunden, Kalender abonnieren. Weil teilen macht nur Sinn, wenn du auch ein Microsoft-Konto hast. Und das hat erstaunlicherweise nicht mal mit einem privaten Microsoft-Online-Konto funktioniert. Nur damit meine Frau meinen Kalender sehen kann, ja, wollte ich jetzt nicht noch mal ein kostenpflichtiges Office-Produkt kaufen. Vielleicht war es damals auch ein Anwendungsfehler meinerseits, aber meine Frau, ich konnte mit ihr nicht meinen Business-Kalender teilen mit ihrem sozusagen extra dafür erstellten privaten Microsoft-Account. Sie hatte quasi nur ein Abo und konnte die Sachen sehen, was ja im ersten Moment auch reicht. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Frau wäre meine Assistentin im Betrieb, was sie nicht ist, und sie müsste daran mal Änderungen vornehmen, oder mein Handy wäre weg und ich müsste das mal vielleicht selber machen, fand ich irgendwie blöd. Ja, ich meine, das ist subjektiv, aber ich fand es echt nicht nur blöd, ich fand es echt Scheibenkleister, ne? Du weißt, was ich meine. So, da fing es dann schon an. Das heißt, auch mal eben mit Word Online Dinge teilen, funktionierte auch, aber teilweise mehr schlecht als recht. Wenn man da nicht genau wusste, wo, wie, welchen Link und welches Häkchen man setzt, war wieder ein Microsoft-Account vorausgesetzt. Ich meine, bei datenschutztechnischen Dingen finde ich das super, top, gar keine Frage. Ja, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich arbeite mit dir und möchte dir was zur Verfügung stellen, und nur damit wir beide miteinander arbeiten können, musst du einen völligen Registrierungsprozess durchlaufen. Ja, ist vielleicht auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, je nachdem, welche Informationen da drin sind, ist es natürlich immer noch gesondert zu betrachten, sagen wir es mal so. Naja, du hast also gemerkt, auch trotz Word Online und Excel Online und den ganzen Tools, die Microsoft dabei gibt, war die Kollaboration mit Menschen außerhalb der Microsoft-Welt echt schwierig. Und ich bin ein Techie und ich musste in dieser Microsoft-Community nachfragen. Die Hilfedinger waren nicht immer gut. Zum Glück hat mir da auch kleines Shoutout der Dirk Rommel aus der Pioneers-Community geholfen. Ja, und hat mir gesagt, hey André, das kannst du da und da klicken. Manchmal so ein Telefonat, 30 Sekunden, hilft dir mehr als 3 Stunden zu googeln. Aber ich war gefrustet. Ich bin also bei meinem gepflegten iCloud-Kalender geblieben, weil ich schon die Probleme bei meiner Frau gemerkt habe, ja, mit dem Kalender und dem Teilen von Informationen. Dann habe ich natürlich auch Stück für Stück angefangen, immer mehr mit Freelancern zu arbeiten. Und die haben alle mit mir mit Google gearbeitet. Ich habe nur Google-Kalender-Einladung gekriegt, ich habe nur Links zu G-Docs gekriegt, also diesen Google-Dokumenten. Und da habe ich tatsächlich erstmal richtig angefangen, mit Google Docs zu arbeiten, weil ich es ja vorher auch nicht musste, tatsächlich gesagt. Und der ausschlaggebende Punkt war dann eigentlich, ich habe zusammen mit dem CEO von Evernote, Bert Bühlmann, ein White Paper über die Cloud geschrieben und welche Vorteile sie hat. Und auch wenn er der CEO von Evernote ist, wir haben aber tatsächlich nicht Evernote dafür benutzt, weil er ganz klar gesagt, pass auf, das ist nicht die Kernkompetenz von Evernote, an Dokumenten gemeinsam Ewigkeiten rumzuschreiben, zu dokumentieren. Und dort im Unternehmen ist auch G Suite im Einsatz und uns wurde ein Google Doc geteilt. Und dann ging es eigentlich erst richtig los, weil wir echt wochenlang mit einem Google-Dokument beschäftigt waren. Es wurde geteilt mit extern, mit intern, Linkfreigabe, das volle Programm, das ging total easy peasy. Jeder konnte kommentieren, seine Meinung dazu abgeben und am Ende ist ein fertiges White Paper entstanden. Und da war ich schon so ein bisschen so geflasht oder wie soll man sagen, so BÄM hat's eigentlich dann bei mir gemacht, ne? Ja, ich hatte aber immer noch das Problem, dass wenn ich gewissen Kunden, die wir noch betreuen, eine Kalendereinladung geschickt habe, ich habe das mal testweise mit meinem privaten Gmail-Account probiert, wurde das auch noch geblockt. Das heißt, ich würde gerne eigentlich G Suite benutzen, weil die Kollaboration mir echt gut gefallen hat. Aber mittlerweile war unser komplettes Kernteam in der Office 365 Welt verlagert. Ja, ne, man hat ja irgendwann seinen Bereich gehabt. Alle, mit denen wir extern gearbeitet haben, waren in G Suite verankert. Also am Ende des Tages gab es doch irgendwie eine Art Datensilos. Auf der einen oder anderen Seite, aber hauptsächlich von unserer Seite zu extern. Also es war echt nicht befriedigend. Und was dann noch hinzukam, es gibt ja jede Menge echt geniale Webanwendungen. Wir nutzen zum Beispiel 24 Sessions für Terminvereinbarungen. Ja, da kannst du draufklicken und kannst dir einen Termin sozusagen bei mir aussuchen. Das ist mit meinem Kalender connected und wunderbar. Und dann wird es automatisch auch in meinen Kalender eingepflegt. Problem dahinter ist, sowas geht auch nicht mit iCloud, sowas geht nur mit Office oder mit dem Google-Kalender. Jetzt hatte ich in Office einen Kalender, nur mit Terminen mit Großkunden und meine ganzen anderen Termine hatte ich im iCloud-Kalender drin. Also du merkst, es war eine Misere. Es war echt nicht befriedigend. Ich habe echt auf Deutsch gesagt das große Kotzen gekriegt am Ende des Tages. Und natürlich, wenn etwas unbefriedigend ist, möchte man auch etwas daran ändern. Und dann habe ich erstmal Folgendes überlegt. Pass auf, ich muss den iCloud-Kalender verfallen lassen. Ja, weil das ist wirklich dann, du bist nur in der Apple-Welt und Apple teilt nicht so gerne, wie man vielleicht meinen mag, mit anderen. Also bin ich erstmal den Schritt gegangen und habe meine Apple-Termine sozusagen von iCloud in die Google-Kalender reingebracht. Und das erstmal hinzukriegen, weil so ein Kalender, der gut gepflegt ist, du willst ja nicht jeden Termin neu per Hand anpacken, sondern du willst ja einmal Import-Export machen, das war nicht einfach. Ich musste mir tatsächlich da wieder ein Tool raussuchen, was das einmalig kostenlos synchronisiert in eine Richtung. Das hat dann 5 Minuten gedauert und hunderte Termine wurden übertragen, zack, fertig. Dann habe ich meiner Frau einen Gmail-Account gemacht, ja, und plötzlich siehe da, einwandfrei, ne, ging super, ohne Probleme. Wie gesagt, kleiner Rückblick, privater Microsoft Online-Account zum Microsoft Business-Account teilen, schwierig, zumindest bei mir. Vielleicht hast du da ja auch andere Erfahrungen, vielleicht habe ich irgendwo nur ein Häkchen vergessen am Ende des Tages. Und dann, jetzt kommt der entscheidende Punkt eigentlich. Hatte ich ein Gespräch mit einem Mitglied bei uns im Paperless Place, dem Unternehmernetzwerk, dem Christian. Und er ist G Suite Power User. Ich weiß, der Ivan und andere nutzen auch G Suite, ja. Aber ich hatte immer noch das Problem, dass meine E-Mails einfach nicht beim Kunden angekommen sind bei Kalendereinladungen. Ich das als wahnsinnig unprofessionell erachte, aber dafür echt leider Gottes viel Geld am Ende des Jahres ausgebe. Und da hat der Christian zu mir gesagt, Mensch André, wenn du in der G Suite bist, dann nutzt du doch deine eigene Domain. Die E-Mail kommt doch nicht dann standardmäßig von No Reply Google Kalender, ja, oder von deiner Gmail-Adresse, die du dann ja nicht hast. Du hast ja dann eine Business-E-Mail-Adresse mit deiner angemeldeten E-Mail. Und sollte das nicht klappen, ja, weil da vielleicht Google Kalender drinsteht in der E-Mail, dann kannst du deine Domain immer noch bei der jeweiligen IT-Security auf Antrag freischalten lassen. Und da kam ich ins Denken. Da war ich echt erstmal von mir selber enttäuscht, dass ich nicht darauf gekommen bin. Ja klar, wir haben ja bei Office auch die eigene Domain hintergehabt, im Office 365-Paket. Ja, und dann habe ich mir gedacht, naja, André, manchmal braucht es einfach nur ein gutes Gespräch und einen leckeren Kaffee. Also kleiner Shoutout an Christian, vielen Dank dafür. Und mitten im Gespräch kommt man dann an solche Informationen ran. Also hat sich da schon für mich der Paperless Place mehr als bewährt. Ich bin da natürlich hingegangen, habe mir ein G Suite-Konto, ist ja 14 Tage kostenlos, erstellt und ich denke, ich probiere es aus. Und siehe da, ich konnte mir kein G Suite-Konto erstellen, weil er mir gesagt hat, meine andre@paperless.gmbh-Adresse ist einem privaten Account zugeordnet. Ich so, oh, wie, warum? Kann er nicht. Das liegt bei Office. Ich habe das nirgendwo zugeordnet. Ja, hab mal geschaut. Ich versende von keinem Gmail-Account irgendwelche André@paperless-E-Mails. Funktioniert gar nicht, ne? Weil das kann ich ja auch mit GOBD alles nicht irgendwie konform hinbekommen. Und ich konnte die Anmeldung nicht abschließen. Ja, dann habe ich mir die Supportnummer von G Suite rausgesucht und tatsächlich hat mir dann die nette Dame am Telefon gesagt, ohne PIN kommst hier nicht weiter. Die Türsteherin war echt gut. Dann habe ich just in time einfach das Vertriebsteam kontaktiert. Ich meine, ich bin ja auch 3x7. Dort kam ich dann freundlicherweise als zukünftiger Neukunde an den Support, nur in Englisch. Und ich hatte eine nette Dame, Brasilianerin, sitzend in Kanada. Man kommt ja ins Gespräch und die hat mir echt geholfen, überhaupt einen G Suite-Account einzurichten. Hat 30 Minuten gedauert, weil sie sagte ganz klar, sie darf mir nicht sagen, mit welchem Account das verknüpft ist. Aus Datenschutzgründen fand ich schon mal super. Er kann ja Hinz und Kunz anrufen. Aber wir kriegen das zusammen hin. Erst war sie ein bisschen ratlos, aber dann haben wir zusammen einen Weg gefunden. Und sie hat sich dann ganz easy peasy, wofür wir immer sonst Zoom benutzen, via Google Hangout / Meet, mit auf den Rechner eingeloggt. Also nicht eingeloggt, sondern eben, ne, wir haben eine Konferenz geschaltet und Screensharing gemacht. Und dann musste ich mich in meine privaten Accounts einloggen, die ich nutze. Und unter mein Konto haben wir dann festgestellt, dass ich tatsächlich meine Firmen-E-Mail-Adresse als Wiederherstellungsadresse angegeben habe, wenn ich mal nicht auf mein Gmail-Konto komme, dass ich da so eine Art Backup-Code hingeschickt bekomme. Und das war für den Google-Server natürlich der Anreiz zu sagen, nö, das ist ja schon mit einem Privatkonto verknüpft. Ja, aber das rauszufinden, hat mal eben eine halbe Stunde gedauert, weil das, was du mal eingerichtet hast, du weißt ja auch nicht alles am Ende des Tages, ja. Aber sie hat mir geholfen. Habe ich schon mal sehr positive Erfahrungen mit dem Support gemacht. Ich konnte mir meinen G Suite-Account erstellen. Ich habe die entsprechende Domain zugeordnet. Und dann hatte ich die Google Suite Admin-Konsole. Und ich hatte mehrfach offene Fragen. Und ich habe dann immer sofort den Telefonservice genutzt für G Suite. Also 0800er Nummer, dann wird dir so eine PIN generiert und dann hast du nach rund 2-3 Minuten jemanden am Telefon. Und da muss ich mal ein ganz kleines Shoutout oder ein ganz großes Shoutout an den deutschen Support für die Google Suite rauswerfen. Das ist echt top. Microsoft hat auch einen super Support, aber dort habe ich immer nur die Möglichkeit gehabt, um einen Rückruf zu bitten. Und der wurde dann im Laufe des Tages oder innerhalb von 3 Tagen gemacht. Meistens innerhalb von 24 Stunden rufen die einen zurück. Aber wenn ich jetzt vor einem Problem bin, jetzt just in time, konnte mir nie jemand helfen, weil ich dann immer ein Ticket aufmachen musste und um Rückruf bitten musste. Ich konnte nicht proaktiv werden, beziehungsweise wurde ich dabei gehemmt. Ja, also vorne vorweg, der Microsoft Support für die deutsche Cloud sitzt auch hier in Deutschland, der ist recht zügig und für die europäische Cloud, der liegt im Osten, da ruft einen dann meistens ein relativ gut sprechender, wenn ich das im Hintergrund richtig höre, polnisch sprechende Mitarbeiter, also irgendwo aus der Gegend ist dann der Callcenter Support, die haben ja auch alle geholfen, alles super, alles gar kein Thema, aber wenn man jetzt Hilfe braucht, war tatsächlich nie jemand da. Ich musste immer warten, bis jemand mich anruft und so lange vor diesem scheiß Telefon sitzen. Also klar, Shoutout, du hast gemerkt, was ich meine. Der Support war da echt schon gut und der hat mir relativ zügig geholfen, weil in der Admin-Konsole von Google, da kann man echt genauso viel einstellen wie bei der von Microsoft. Und ich mache mal 2 Fotos unter paperless-podcast Episode 104, da siehst du die Unterschiede, falls du beide Systeme nicht kennst. Ich persönlich finde den von Microsoft ein bisschen aufgeräumter, ein bisschen strukturierter, also den Admin-Bereich, weil manchmal ist wirklich, ich wollte ein Profilbild hochladen im neuen G Suite-Konto, ging nicht. Ja, immer nur eine blöde Fehlermeldung. Da habe ich gedacht, naja, einen Tag warten, ist vielleicht der Server noch nicht fertig, immer noch. Habe ich den Support angerufen und die haben mir gesagt, naja, sie müssen das erstmal freischalten. Aber jetzt mal logisch gedacht, stell dir mal vor, du hast ein Unternehmen mit 3000 Mitarbeitern und jeder will ein Profilbild hochladen. Das sind natürlich dann Dinge, da muss man das aus dem großen Aspekt betrachten. Und ja, also musste ich mich erst durch viele Einstellungen durchfuchsen, bis am Ende des Tages ich tatsächlich dann alles richtig einstellen konnte. Und Von meiner Erfahrung her, also wenn du OneDrive for Business benutzt, OneDrive for Business ist echt schnell. Das private OneDrive ist echt langsam. Ja? Kein Vergleich, wenn du zahlender Kunde bist, die Up- und Downloads sind echt fix. Aber so schnell wie der Upload in der G Suite funktioniert hat für Dateien, da war ich ja doch schon ein bisschen wieder BAM am Ende des Tages. Es ist so, du nutzt dann auch den Google Drive, aber ein bisschen in abgewandelter Form. Ja, du hast dann auch plötzlich eine Teamablage, du hast ganz viele Sondereinstellungen, was ist deine private, was ist die Teamablage und, und. Ich will da gar nicht auf die Details eingehen. Am Ende des Tages zählt das Ergebnis, du kannst jemandem etwas zur Verfügung stellen und das ganz einfach. Ich habe zum Beispiel eine Ablage, Paperless Pioneers Team, die teile ich auch mit externen Mitarbeitern, also oder Freelancern besser gesagt, ja, und da hat mir die G Suite echt 1000 Warnfenster gezeigt, hey, sie teilen hier firmeninterne Dateien mit externen Mitarbeitern, ist Ihnen das klar, bitte bestätigen Sie 50 Mal, ja, und unterschreiben Sie Antrag 204. Alles gut, finde ich gut, dass Sie darauf hinweisen. Und hat auch super funktioniert, also da war wieder dieses kollaborationstechnische Ding, war echt genial. Ja, dann habe ich mir gedacht, gut, das funktioniert für mich. Das hat ungefähr, tja, mit der 30 Minuten Dings und drum, sagen wir mal, gute 3 Stunden gedauert, bis ich mich da so durch die Admin-Konsole und was alles Mögliches durchgefressen habe. Und dann habe ich das mit einem Buddy mal getestet bei einem Großkunden. Und also ein Mitarbeiter da, mit dem ich sehr gut kann, Termine, Einladungen an- und abnehmen. Und siehe da, trotz dem, dass Google-Kalender und der iCloud-Kalender dort gesperrt sind, kamen meine E-Mails an. Er hat in Outlook das Fensterchen hier Termin zusagen, klappt und bei mir pingt an, Termin zugesagt. Hey, und dafür musste ich nur mal ein Gespräch mit Christian führen. Nochmal vielen Dank dafür, das funktioniert. Ja, dann haben wir das im Team, weil es ein Test war und der Test schon mal vom Kalender für mich sehr positiv war, einmal hin und her und abgewogen und sind dann tatsächlich darüber hingegangen, dass wir bei Office 365 nur noch einen Team-Account lassen, den wir für Schulungszwecke benutzen, echt mit Exchange-Konto, mit allem drum und dran. Aber ist schon ein Unterschied, ob du 120 Euro im Jahr oder 400-500 Euro im Jahr am Ende des Tages bezahlst. Und der Wechsel des Teams von Outlook oder Office 365 nach G Suite hat mit den ganzen Migrationstools und allem drumherum am Ende des Tages tatsächlich weniger als 8 Stunden bei 5 Leuten gedauert. Ich meine, kleines Team, wohlgemerkt, ja. Ich rede hier nicht von 300 Leuten oder so. Und die Admin-Konsole hat auch Datenmigrationstools, wie kann man E-Mails rüberholen, wie kann man dies, das, jenes tun. Also alles wunderbar, telefonischer Support. Jetzt also sind wir bei der Google Suite und ja, jetzt kann man sagen, ja gut, Google, ja, das ist ja jetzt wieder hier irgendwie europäische Cloud. Das ist ja auch wieder nicht DSGVO-konform und schieß mich tot. Moment mal, ich habe in der Admin-Konsole mit 2 Klicks meine AVV, ein Auftragsverarbeitungsvertrag von Google, erhalten. Bei Microsoft musste ich ein Support-Ticket aufmachen und habe dann eine PDF bekommen. Ja, das hat gedauert. Also das ging auch nochmal schneller. Also wir sind da jetzt genauso DSGVO-konform wie bei Microsoft auch. Da haben wir auch unsere Auftragsverarbeitung, also unseren Auftragsverarbeitungsvertrag, weil nach der DSGVO sind ja Google und Office sozusagen die Drittanwender, die Daten verarbeiten vom Kalender, vom E-Mail und etc. War also auch kein Thema. Dann ist man da schon mal safe. Und jetzt noch eine kleine Überraschung. Ich habe dir ja erzählt, dass wir tatsächlich da einen eigenen Server, eine eigene Lizenz für E-Commerce und schieß mich tot, viele kleine Insellösungen hatten zur Datenarchivierung. Warum? Office 365 hat auch eine E-Mail-Aufbewahrung, die kostet aber pro Benutzer wieder extra. Ja, und da ich schon die Lizenzen hatten, habe ich das zumindest dort nicht eingeschaltet. Es geht aber. Dann kann man die E-Mails archivieren. Jetzt habe ich in G Suite dieses E-Directory Also diesen Google Vault nennt sich das, also diesen Google Bunker, und Vault ist ja ein Bunker, angeklickt und ganz zügig rausgefunden und völlig im Paketpreis von 8 Euro drin enthalten, dass wir damit E-Mails rechtskonform archivieren können. Verdammt nochmal. Und das war mittendrin. Das war also wunderbar. Und es kostet nicht mal was extra. Und das findest du dann nochmal eben so zwischendurch raus. Also, wir haben uns für das nicht 4 Euro, sondern für das 8 Euro Paket entschieden. Und das Schöne ist auch übrigens, du musst es nicht per Kreditkarte machen, wie bei Microsoft. Du kannst da echt am SEPA-Verfahren teilnehmen. Google hat 50 Cent überwiesen mit dem Code. Die musst dich verifizieren. Und wunderbar. Also mein Fazit, jetzt mal zum Abschluss. Die Google-Produkte, speziell die G Suite mit einigen Business-Produkten, ermöglicht uns jetzt die einfachste Form der Kollaboration, die wir vorher echt nicht wirklich gut hinbekommen hatten, nur durch Umwege. Jetzt haben wir, Punkt 2, keine Datensilos mehr oder Barrieren, weil mit den externen wird was im G Drive geteilt, mit den internen im OneDrive geteilt und dann hast du ja noch die irgendwie eigene OwnCloud irgendwie noch mit dabei. Und zusätzlich, was eigentlich vorher gar nicht auf dem Schirm war, in diesen 8 Euro ist so viel extra drin enthalten, dass tatsächlich wir einige Produkte und kostenpflichtige Services, die wir drumherum hatten, nachdem wir bei Office 365 waren, jetzt abbestellen können. Thema E-Mail-Archivierung, ja, Thema Kalender und noch viele weitere Themen. Kleines Beispiel zum Beispiel noch Zoom. Ja, Zoom ist ein super geniales Tool. Jetzt, wenn ich jemanden per G Suite einlade, wird automatisch eine meet.google, so ein Hangout-Adresse erstellt und da kann man sofort teilnehmen. Also du hast den Videochat quasi schon gleich mitgekauft. Ja, ich rede jetzt nicht von Webinaren und 500 Teilnehmern. Ich weiß gar nicht, wie viele da reingehen, aber für eine Konferenz, ich werde es mal rausrecherchieren, wird sicherlich reichen. Und das sind so Dinge, die ich noch so just in time nebenbei rausgefunden habe. Und das sind dann auch Dinge, die mich glücklich machen. Jetzt sagst du natürlich vielleicht als langjähriger G Suite-Nutzer, ja, Nödinghoff, erst mal ein bisschen eher drauf gekommen. Ist doch easy peasy, Google bietet alles an. Ja. Es hat bei uns etwas gedauert. Wir sind natürlich, oder ich von der Kleinselbstständigkeit jetzt in die Volle und dem Wachstum, ist natürlich einiges ins Land gegangen und hat gedauert. Ja, vom eigenen Server in ein Office-Produkt. Aber du hast jetzt gehört, welche Probleme wir hatten und wie wir zum Beispiel mit G Suite dann auch plötzlich keine Probleme mehr hatten, was jetzt das Teilen mit Kalender und Großkunden angeht. Ich hoffe, ich konnte dir heute ein bisschen was mitgeben, wie es bei uns war. Ja, von klein nach etwas größer. Wir sind ja immer noch klein. Ja, aber mit den Anforderungen und drumherum und vor allen Dingen auch in Kommunikation mit Großkunden. Jetzt würde mich natürlich auch zum Abschluss interessieren, wie sind deine Erfahrungen? Machst du das alles noch? Vielleicht über deinen privaten Gmail-Account, was unternehmerisch jetzt nicht so die perfekte Lösung ist. Läuft alles bei dir über einen eigenen Server und die OwnCloud? Ja, oder läuft alles bei dir über Office oder G Suite? Was nutzt du? Was sind deine Erfahrungen? Was empfiehlst du durch deine eigenen Erfahrungen? Ich danke dir heute fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Einige Bilder habe ich dir in paperless-podcast.de Episode 104 reingepackt. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest zum Paperless Podcast. Ich bin raus.